Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit wieder herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Heute mit dem rekordverdächtigen Erik.
Jo.
Der guckt verwirrt, das ist voll gut.
Und mit dem Markus?
Ja, heute nicht so rekordverdächtig, aber rekordverdächtig war das, was beim letzten Spieltag abgegangen ist.
Ah, da will er hin.
Genau, aber bevor wir da hinkommen, machen wir nochmal kurz einen Newsflash.
Ja, wir haben euch berichtet vom Darmteam, dass die ihr erstes Heimspiel ausgerichtet haben mit Basteln und Sommerdrinks. Ich war leider nicht dort, Markus, du hast mir das ja aufgetragen zu basteln, aber ich musste recovern vom Zelten über den Herrentag, da...
Du hast dich wieder zusammen gebastelt.
Ja, genau. Ich nach Hause gekommen, duschen und Couch und nicht mehr aufgestanden.
Codewort Elotrans.
Ganz genau. Und das erste Heimspiel ging 12-51 aus gegen die Cologne-Wonin.
Cologne-Wonin. Das war gut.
Wow, wow, wow. Die Kartoffel noch im Mund. Die Cologne-Wonin. So. Ja, und die Mädels aus Dresden sind besonders stolz, denn die haben ihre ersten zwei Touchdowns erzielen können.
Ja, ich denke, das war auf jeden Fall Anlass zum Feiern. Und damit hat sich auch das bewahrheitet, was uns ja Janni nach dem letzten Spiel geschrieben hatte, dass eben das nächste Ziel definitiv eigene Punkte sind. Und ja, damit hat man auch, sagen wir mal, die 51 Punkte, die man kassiert hat, denke ich mal, schnell wieder vergessen machen können. Zwei Touchdowns, das ist schon mal ein gutes Hallo. Und jetzt geht's stetig nach oben. Ne? Am 8.6., also am kommenden Wochenende, geht's für die Damen auswärts weiter gegen die Hamburg Amazons. Und das Ganze kann man sich sogar live auf YouTube angucken.
Ja.
Das wird dort for free übertragen. Also ja, klickt doch mal rein und macht Lärm im Chat.
Genau, das ist bei YouTube bei Nordic Football. Ich werde das mal unten in den Shownotes mit verlinken. Da könnt ihr euch das dann mal angucken.
Wer auch eine recht deutliche Niederlage einstecken musste, das war unsere U20. Die haben jetzt nach zwei oder drei Siegen in Folge ihre erste Niederlage gegen die Düsseldorf Panthers einstecken müssen. Ja, das war 0-48. Das war sicherlich nie ganz so, wie man sich das vorgestellt hat.
Ja, und das nächste Spiel zu Hause der U20 findet am 8.6. gegen die Hamburg Blue Devils, gegen das Jugendteam der Hamburg Blue Devils statt. Und da könnt ihr auch einfach mal vorbeigucken auf der Bernie. Da, wie immer, ihr wisst Bescheid, Grillteam, alles immer am Start.
Richtig. Mit euch. Und wer es am kommenden Wochenende aus was für unerfindlichen Gründen auch immer nie ins Stadion schaffen sollte, der muss sich diesmal nie irgendein Teampass oder League Pass oder was auch immer kaufen, sondern der kann sich die Konferenz im Free TV geben. Es wird nämlich erstmalig diese Saison auf der DF1 die Konferenz dort zu sehen sein am Samstag.
Genau. Natürlich gibt es trotzdem die Möglichkeit, sich bei Sportdeutschland TV das ganze Spiel anzugucken, weil Konferenz, ich bin immer nie so Fan von Konferenz, meine rein persönliche Meinung, weil man sieht da halt dann die Highlights und kriegt aber so vom allgemeinen Spielgeschehen nie ganz so viel mit. Aber ja, ihr habt die Wahl. Ich weiß gar nicht, ist das, müsst du jetzt auch nie wissen, dass, weil es hieß, dass bei irgendwelchen, vielleicht sogar bei dem ersten Spieltag, wo sie die Konferenz machen, dass da auch gar nicht von Anfang an eingeschaltet wird, sondern erst im zweiten Viertel.
Das habe ich leider so auch nie mitgekriegt, wann und wie dort der Sendeplatz belegt oder freigegeben ist. Das habe ich jetzt auf die Schnelle leider nie rausfinden können.
Genau, aber egal, ihr werdet es ja sehen.
Genau.
Sei du alt genug irgendwie, Billy.
Ja, wenn man das wirklich, wenn man Fan ist, dann guckt man eh das ganze Spiel vom eigenen Team. So, da haben wir es. Ja, jetzt wollen wir mit euch aber auch nochmal über das vergangene Spiel reden. Das Recap gegen die Berlin Rebels soll euch jetzt hier mal kurz vorgestellt werden. Wir haben es ja angeteasert schon, es war ein Rekordspiel.
Es war ein Rekordspiel. Es gab einen neuen Zuschauerrekord im Rudolf-Harbe-Stadion und zwar 13.146 Zuschauer haben trotz des Regens, trotz des schlechten Wetters am an dem Tag sich ins Zuschauer, in die Zuschauerränge verirrt und sich das gegönnt. Und das ist meine echte Hausnummer.
Und es gab noch einen weiteren Rekord. Dank der langen Flaute der Heimspiele in Dresden hatte Stefan Brock gute Möglichkeiten, viele tolle News zu sammeln und hat ein fast 100-seitiges First Down Magazin für euch parat gemacht. Und ich hoffe, ihr habt euch das fleißig abgeholt und schon mal durchgeblättert, weil dort sind auch einige interessante News drin, unter anderem unsere Hall of Fame Class of 2025. So rum ist richtig.
Genau, das sind zwei Spieler, die in die Hall of Fame da eingeführt wurden. Das in der Halbzeit auf dem Feld ist das passiert. Alle, die quasi nie am Bierstand standen oder Bier wegbringen waren, die konnten das sehen. Und zwar ist das zum einen sogar Dr. Lukas Wetzel. Der hat 2004 schon mal bei den Monarchs gespielt und dann nochmal 2007 bis 15. Und der war Running Back gewesen. Und der zweite Herr ist der Burkhard Vogt. Der hat Linebacker damals gespielt und das war von 2006 bis 2014.
Richtig, und wenn ihr genauere Infos dazu haben wollt, schaut euch doch mal die Online-Ausgabe vom First Down Magazin an. Die wird der Erik euch auch hier in die Shownotes packen, wie ich ihn kenne. Mhm. Und da könnt ihr euch dort nochmal ganz genüsslich durch 96 Seiten feinste News rund um die Dresden Monarchs anschauen. Ja, jetzt aber gucken wir doch mal, was das Spiel so für uns parat hielt, außer einem 49-21 Regensieg.
Ja, Regen, ey, da sagst du was. Das war ein sehr wildes Spiel gewesen, denn die Dresdner hat es direkt nach dem Kickoff erstmal kalt erwischt. Da gab es einen 54-Yard-Return von den Berlinern. Und an der eigenen 28 konnte man die erst stoppen. Und bei dem Kickoff ist Florian Finke weggerutscht, weil es die ganze Zeit geregnet hatte. Und mir ist dann auf jeden Fall auch aufgefallen, dass es sah geil aus, dass Flori beim Tackle mitgeholfen hatte, weil die sind viel zu weit vorgekommen. Und wenn die dann so weit kommen, bis dann der Kicker wieder am Start ist, ist natürlich nicht so gut. Und ich glaube, Flori hat irgendeinen Spieler, der Webbes, in den Ballträger dann reingeschubst. Und damit ist er dann zu Fall gekommen.
Ja, also zumindest hat er, glaube ich, den Rebels, den der getackelt hat, den Rebels-Spieler auf den Ballträger so geschubst, dass der Ballträger ins Auslaufen musste oder irgendwie so. Also ganz unbeteiligt war er nie, aber dafür kennen wir ja auch Flori, da ist er ja dann auch Footballer genug und eben nie wie manch anderer Kicker doch bloß ein dünnes Hemd, dass er das auch mit seinem Körper dann einsetzen kann. Klar, aus Berlin, die Rebels, ne, wenn sie schon immer an der Dresdner 28 stehen, machen sie dann halt auch schnell einen Touchdown draus. Mhm. Aber Dresden hat gelernt. Die waren danach auf jeden Fall spielbestimmt. Auch wenn es dann immer noch ein bisschen hin und her ging. Ne? Man hat zwar dann durch Tyler Hudson und auch durch unseren österreichischen Tight End Rudi Frey mit Touchdowns wieder sich selber in Front bringen können. Und hatte auch wieder Glück. Ich glaube, Aaron Jackson war es, der beim Kickoff-Return dann gefumbelt hat. Ich glaube, Manuel Behrens war, der den Ball recovern konnte.
Ja, also im Stream sah es auf jeden Fall so aus. Ich habe mir das Spiel im Nachhinein nochmal angeguckt. Ja.
Sodass Dresden dann auch wieder kurzes Feld hatte und durch Toflala dann eben nochmal einen Touchdown nachlegen konnte. Hat Berlin aber nie zurückgesteckt. Ne? Die kamen dann immer wieder ran.
Ja, genau. Da gab es diese strittige Situation. Also die haben sich auf jeden Fall gut übers Feld gekämpft, die Rebels. Und dann gab es, ja, einen vermeintlichen Quarterback-Sack durch unsere Nummer 5, die Sean Hall, was dann aber zu einem Horse-Color-Tackle also wurde. Also die Schiedsrichter haben es gesehen, dass er hinten reingegriffen hatte in die Shoulder-Pads und daran runtergezogen hatte. Ich habe es nie ganz gesehen. Ich weiß nur, dass unsere Kommentatoren
Thomas hat sich gar nie aufgeregt.
Nee, gar nicht. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, es sah so aus, hätte er am T-Shirt gezogen und nie daran, aber es ist halt auch schwer zu sehen.
Na, der war halt, also auch meiner Meinung nach, ein Horse-Collar ist ja wirklich hinten in den Nacken rein und dann runterziehen. Ja. Und dort war er halt nie, er war mit der Hand an der Schulter. Also er hat ihn quasi, er hat ihn auf die rechte Schulter, glaube ich, von hinten gepackt und hat ihn daran runtergezogen. Und es ist ja im Eifer des Gefechts schwierig, aber der Schiri steht halt irgendwie so gefühlt 6-7 Meter nur daneben. Meiner Meinung nach muss der Sidejudge dort sehen, wo die Hand hingeht und das dann eben dementsprechend auch sagen, dass die Hand eben nie hinten im Nacken war. Weil genau dadurch entstand dann die Chance, dass Berlin wieder ein neues First Down hatte, weil man war, glaube ich, eigentlich, die hätten dann punten müssen.
Ja.
Dadurch hatten sie natürlich ein neues First Down und sind halt so eben auch wieder zu Punkten gekommen, was sie auch eben ein bisschen wieder im Spiel gehalten hat. Ne? Berlin konnte dann auch nochmal 2 Touchdowns eben selber durch Connor Kegi erzielen. Dresden hat immer wieder geantwortet durch Tyler Hudson, sodass der Abstand immer gleich blieb. Aber es hätte halt, sagen wir mal, mindestens ein Touchdown weniger gegeben von Berliner Seite aus, wenn diese mögliche falsche Strafe nie gegeben worden wäre.
Ja. Ja, und Dresden als auch die Berliner, die haben irgendwie bei dem Spiel vermieden, tiefe Pässe zu kicken. Da haben sich auch die Kommentatoren gewundert, da das halt sehr gefährlich war und die Ballvorträge irgendwie immer zu gut waren, der Webbis. Aber dazu hat der Markus nach dem Spiel mit Flori mal gesprochen und das kann er uns ja jetzt erklären.
So, dann hier nochmal ein Interview mit unserem Kicker Flori Finke. Flori, das Wetter war ja heute eher beschissen. Wie war so dein Empfinden von deiner Leistung, deinem Spiel in Bezug auf das Wetter?
Also das Wetter hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt auf meine Leistung heute auch. Hätte man definitiv besser gestalten können, aber aufgrund der äußeren Umstände war das heute nicht möglich. Mir ist wichtig, dass ich das Team gewonnen habe, dass wir heute gezeigt haben, dass wir ein Championship-Team sind und dass wir uns auch im größten Regen zurechtfinden auf dem Platz und dass wir die Gegner auch an die Wand spielen können.
Jetzt habt ihr ja gerade bei den Kicks und bei den Kickoffs immer eher kurze Kicks. War das dem Returner Aaron Jackson geschuldet oder was war die Intention dahinter?
Never kick the ball to AJ. Und deswegen haben wir versucht, den Ball so kurz wie möglich zu kicken und so weit weg wie möglich weg von ihm zu kicken. Aber er ist halt all around on the field und deswegen konnten wir ihn heute leider nicht stoppen in gewissen Returns. Deswegen müssen wir in Zukunft einfach versuchen, wenn wir solche Returner haben von dem Kaliber, da einfach abgeklärter zu sein in unserem Playcalling und in der Ausführung.
Wunderbar, das soll es schon gewesen sein für heute. Jetzt erstmal kurze Regeneration bis Hildesheim und dann wieder voller Angriff. Mach's gut.
Gerne, danke dir.
Ja, und Berlin, die waren stetig immer wieder erfolgreich mit tiefen Pässen und Läufen direkt durch die Mitte. Ja, woran hat denn das hier gelegen? Was kann man da eigentlich machen?
Ja, das ist so, die ist ja immer so ein bisschen unsere Krux. Wir kriegen die Mitte nie so richtig verteidigt, weder vorne an der Line noch auch hinten in der Mitte. Da fehlt irgendwie gerade noch so ein bisschen, ich weiß nicht, Abstimmungsproblem würde ich dort eigentlich fast gar nicht sehen. Es sind auch, ja, konzeptionell, weiß ich nicht, ob da noch irgendwas passieren muss.
Fehlt denn Michael Badejo vielleicht?
Ja, irgendwie. Ich bin noch nie so 100% überzeugt von unserem englischen D-Liner.
Muss ich es jetzt wieder raussuchen?
Ja.
Ainge Michael, irgendwie, wie ist das? Du musst das jetzt überbrücken, ich blätter.
Bitte blättern Sie.
Ainge Michael Stephen Malan.
Ja, heißt genau, von dem bin ich leider noch nie zu 100% überzeugt, aber das kann ja hoffentlich noch werden. Dresden hat dann nach der Halbzeitpause, ich glaube, 4. und 1 an der Berliner 7 oder sowas und hat das mal probiert. Ich meine, in der Position mit einem relativ komfortablen Vorsprung kann man das definitiv machen. Da muss man dann jetzt nie auf den Field Goal gehen. Hat leider nie sollen sein. Berliner Defense war dort am Start und hat das Ding gesichert. Auf der anderen Seite hat auch die Dresdner Defense ihren Job gut gemacht und direkt 3-and-out forciert. So dass man dann eben 3 Plays später mit einem Touchdown und einem missglückten PAT selber eben wieder Punkte aufs Board zaubern konnte.
Ja, da hat man das quasi wieder wettgemacht, statt das Field Goal zu kicken, dass man dann eben den vierten ausgespielt hat und ohne Punkte aus dem Drive rausgegangen ist. Aber da wir das ja schnell wieder umdrehen konnten und selber einen Touchdown erzielen konnten, ist das natürlich mehr als wieder gut gemacht. Und auch mal, Flori hat auch 2 daneben gekickt.
Eine PAT war der Doink, an die Seitenlatte. Und der andere, auch der war, glaube ich, irgendwas mit dem Hold oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendeiner oder war geblockt. Einer war geblockt.
Ja, einer war geblockt. Ja, stimmt. Den haben sie sogar ein Stück zurückgetragen.
Richtig.
Ja, ja. Naja, und dann gab es nochmal einen erneuten Touchdown durch Tyler Hudson, der ein Wahnsinnsspiel hatte. Und danach ging es dann so ein bisschen das Ausschleichen lassen. Da kamen einige Backups drauf bei den Dresdnern, bei den Berlinern. Auch selbst der Quarterback von den Rebels wurde ausgetauscht. Und zwar Tyquell Fields kam dann aufs Feld. Da gab es so einen eigenartigen Fumble. Da war irgendwie der Snap zu hoch. Und irgendwie sah das so aus, also der schlägt dann den Ball so runter zu Boden. Und irgendwie sah das so aus, als hätte er gedacht, das würde als Spike zählen, das quasi durch, ne, weil man war so knapp an der eigenen Endzone und dass man nicht zu viel Raum verliert, irgendwie dachte, das spike den mal, aber das war ja ein normaler Snap, da ist das halt ein Fumble.
Ja, und vor allen Dingen muss er für einen Spike ja wenigstens mal kurz Kontrolle gehabt haben, also quasi mal beide Hände dran, halbe Sekunde halten und dann das Ding auf den Boden hauen. Da hat einfach wirklich wie beim Volleyball das Ding zack auf den Boden gepritscht und hat sich schon weggedreht. Die O-Line hat natürlich auch überhaupt nicht gewusst, was Phase ist. Und Chris Noack geistesgegenwärtig bam auf den Ball gelegt und zack, bumm, Dresdner Ball. Also ja, das war auf jeden Fall eigenartig anzusehen.
Ja, dann bei uns kam dann auch Marvin Schöner aufs Feld. Und vieles dann nicht mehr passiert, außer dass die Defense mal wieder das Spiel beendet hatte. Wir hatten es letztens mit einem Safety und diesmal, wir hatten es letztens mit der Interception. Und diesmal wurde das Spiel mit einem Safety von einem wiederum gescheiterten Snap quasi beendet. Und ja, Onside-Kick hat auch nie funktioniert, der Rebels, und damit war das Spiel vorbei.
Ja, es war kein gescheiterter Snap, muss man hier nochmal sagen. Nee. Die Rebels hatten, glaube ich, durch Strafe standen die an der eigenen 1-Yard-Linie oder sowas. Und ja, wenn der Quarterback natürlich schon aus der eigenen Endzone starten muss, dann ist die Defense hoch motiviert, den auch in derselbigen zu halten. Und am Ende war es, glaube ich, Yannick Stahnke und irgendwie noch ein anderer D-Liner, dessen Nummer ich gerade nie im Kopf habe, die dort den Berliner Quarterback in der Endzone zu Boden bringen konnten. Und ja, wie gesagt, damit das Spiel beenden.
Ja, so Details habe ich dann manchmal. Ich dachte irgendwie, das waren es nicht. Manchmal habe ich so Details nicht gesehen. Ich hatte damit zu tun, immer die Mülltüte, die als Regenschutz über die Kamera gestülpt war, irgendwie zurechtzurücken, dass die nie ins Bild ragt.
Ja, das sah von oben sehr schön aus. Ich unter meinem trockenen Dach und du dort unten in der Dauerdusche. War angenehm, für mich zumindest.
War wundervoll.
Ja. Also, was bleibt zu sagen über das Spiel? Ist Berlin vielleicht doch nie so stark, wie wir vermutet haben? Ich meine, gegen uns relativ deutlich verloren, die Woche zuvor zu null verloren, bisher nur in Anführungsstrichen gegen Paderborn gewonnen. Haben wir zu hoch gepokert vor der Saison?
Naja, jetzt, ich sag mal so, nach 3 Spieltagen ist es schwer, das schon so einzuschätzen, aber ehrlich gesagt glaube ich schon ein bisschen. Ich glaube, die haben so viele Neuzugänge, die sich einfach noch nie gefunden haben. Der Aaron Jackson, der Star, in Anführungsstrichen Star-Receiver von Berlin, der macht bisher einen guten Job, aber jetzt auch nie anders als ein anderer guter Import-Receiver. Also vielleicht müssen die noch irgendwie klicken. Bisher haben sie es auf jeden Fall noch nie. Also abschreiben sollten wir sie auf keinen Fall. Aber ja, ich glaube, ein bisschen zu hoch angesetzt haben wir vielleicht schon. Oder der Konsens so.
Ich meine, Berlin hatte ja nur mit Potsdam und mit uns auf jeden Fall 2 der stärksten Teams im Norden schon direkt vor der Brust. Und da muss ich sagen, wenn man wirklich diesen eigenen Anspruch hat, dort oben mitspielen zu wollen, hätten beide Spiele aus Berliner Sicht anders laufen müssen. Gut für uns, definitiv, dass es nie so war. Aber also ich würde schon sagen, ich muss vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich Berlin, ob ich es nicht bereue, dass ich in unserem Tippspiel Berlin auf die 3 gesetzt habe.
Ja, das bringt dir jetzt auch nichts mehr.
Ja, das ist richtig. Aber auch wir müssen vielleicht noch mal was machen. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie sehen, dass wir unsere Lücken gestopft kriegen in der D-Line.
Ja, also an sich, ich würde sagen, unsere Offense läuft gut. Receiving Game ist gut, Toff als Runner geil. Miller hat hinter unserer O-Line viel Zeit. Das funktioniert alles ganz gut. Ja, ich habe halt das Gefühl, dass das Laufspiel durch die Mitte auf jeden Fall ein Problem ist, wie wir es schon beschrieben haben. Dass bei der D-Line da vielleicht noch ein paar Abstimmungen fehlen. Und ja, ich weiß nicht, Backfield hast du hier noch aufgeschrieben, Markus. Siehst du das so?
Naja, zumindest sind auch wieder mal der ein oder andere etwas längere Pass durchgekommen. Klar, du kannst nie jeden Pass verteidigen. Irgendwelche Pässe werden immer mal ankommen, aber es sind manchmal einfach genau die Pässe, die dann eben ein Play retten oder einen ganzen Drive retten. Und die sahen waren meiner Meinung nach gerade letzte Saison schon doch durchaus mal besser verteidigt worden. Also muss man mal schauen.
Bisher auch noch recht unauffällig bei den DBs, der Emmanuel Ikaro und Jason Denneboom. Also die hatten auch schon die ein oder andere Aktion, ist aber auf jeden Fall noch unauffällig. Bisher fällt auf jeden Fall Devonny Reed und Logan Mobilini wieder deutlich auf, würde ich sagen, im Backfield.
Wo ich auch mal gespannt bin, ne? Die Kombination aus Miller und Hudson, die ist natürlich wild. Wenn man das ja sieht, 7 Touchdowns haben wir aufs Board gebracht im letzten Spiel. Einer davon war ein Lauf-Touchdown durch Toff, alle anderen 6 hat uns Tyler Hudson beschert. Das ist schon wild. Und da bin ich auch mal gespannt, wie lange das noch so funktioniert, bis es tatsächlich mal ein Team schafft, einen Weg dagegen zu finden. Und wie wir dann eben adjusten können, dass dann halt eben, wenn Tyler Hudson wirklich mal kalt gestellt wird.
Ja, ich meine, wir haben ja noch Alternativen, so ist es ja nie. Allerdings, ich weiß nicht, also der hat ein super geiles Route Running, habe ich das Gefühl, der läuft sich super stark frei. Und auch wenn, wenn er seine Route abbrechen muss und irgendwie dem Quarterback nochmal entgegenkommen muss oder sowas, hat er immer irgendwie das Gefühl, nochmal ein Fenster zu öffnen, um eben einen Ball, um sich nochmal anbieten zu können.
Ja, und er ist halt auch, dadurch, dass er halt so ein Impact-Player ist, ist halt natürlich logischerweise auch immer meistens der stärkste Verteidiger auf ihn gesetzt. Mhm. Und das hat man gerade bei dem Touchdown von Rudy Frey gesehen, dass er eben seine Route derartig gut gelaufen ist, dass er seinen Gegenspieler mitgezogen hat. Die haben es nie gebacken gekriegt, sich zu übergeben. Quatsch, also den Spieler zu übergeben, so rum ist richtig. Und damit stand Rudy Frey dann bei seinem Touchdown komplett frei in der Endzone. War da auch schön zu sehen, dass eben solche Sachen dann auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Dass
man das eben, ist geil, sowas muss auch ein Quarterback sehen dann, ne?
Richtig.
Dass das, eben ein Receiver, der einfach als klares Number-One-Target irgendwie ausgemacht ist, dass man den eben auch gerne mal als Decoy, als Finter benutzen kann, um eben die Verteidiger auf ihn zu ziehen und dafür jemand anders Platz zu machen. Und das hat Rudy Frey auf jeden Fall gut genutzt. Aber der hat mir auch allgemein gefallen in dem Spiel. Der setzt auch gute Tackles, bietet sich an. Der hat auch, mir ist auf jeden Fall ein Ball voll in Traffic aufgefallen, den er gefangen hat, mit Mann dran. Dann kam noch ein Zweiter dazu und die haben trotzdem noch 3-4 Yard gebraucht, ihn zu tackeln. Also der hat einen guten Eindruck in dem Spiel auf mich hinterlassen.
Ja, das war definitiv auch ein Grund, warum ich nicht nur mit Flori, sondern auch mal mit ihm drüber geredet habe, wie sein Welcome to the Dresden Monarchs Game quasi war. Und nach dem Spiel geht's wieder los. Endlich mal wieder ein Spielerinterview. Heute mit einem Spieler, der meiner Meinung nach ganz besonders rausgestochen hat. Unsere Nummer 9, Tight End aus Österreich. Aber sag da einfach erstmal selber Hallo.
Hallo, freut mich. Danke für die Komplimente. Ja. War ein tolles Spiel, tolles Publikum. Und hat einfach voll Spaß gemacht. Hat einfach sehr Spaß gemacht, ja.
Genau, Chris Noack hat es geschrien, Rudy Frey steht hier bei mir. Richtig angekommen jetzt im Team, gute Blocking-Arbeit, schön freigespielt, dein erster Touchdown vor so einer Kulisse. Wie ist das Gefühl? Bist du sowas gewohnt, so eine Kulisse?
Ehrlich gesagt, ein paar Spiele hatte ich schon mit der Zuschauerzahl, aber es ist trotzdem genial. Vor allem in Dresden, ich habe schon bei den ganzen anderen Sportarten gesehen, die Fans sind der Wahnsinn. Ich war beim Basketball zuschauen, beim Handball und natürlich jetzt vor, wie viel, 14.000, 15.000, 16.000. Mit der Stimmung war genial.
Jetzt hast du ja das erste Mal das große Stadion erlebt. Mhm. Wie hoch ist die Vorfreude und die Motivation jetzt nochmal? Gibt es einen Motivationsschub vielmehr nochmal hier am 11. Oktober nochmal dazustehen?
Natürlich, ja. Also wir wollen natürlich das Ding nach Hause bringen. Aber ja, wir müssen einfach weiter hart arbeiten und schauen, dass wir jedes Spiel uns fokussieren und jedes einfach gewinnen. Ne? Nicht so viel in die Zukunft schauen und auf das Jetzt konzentrieren.
Und damit will ich dich jetzt auch in Ruhe fokussieren lassen. Heute erstmal entspannen und dann geht's gegen Sildesheim weiter. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir.
Dankeschön. Mach's gut, gell?
Danke.
So, jetzt haben wir hier schon ein paar Spieler über den Klee gelobt und ein paar, noch zu stopfende Lücken genannt. Allerdings, wen können wir denn da jetzt als MVP für dieses Spiel ausmachen?
Ich bin dagegen, dass wir Captain Obvious nehmen.
Captain Obvious? Naja, also,
Ja, es fällt schwer, ihn nicht zu nehmen, muss man ehrlich sagen. Aber ich persönlich möchte hier mal ganz besonders Chris Noack hervorheben, der jetzt zwar von den Stats her vielleicht nie der krasse Impact-Player war, aber ich habe jetzt mal bewusst so ein bisschen versucht zu gucken, mal so ein paar Spieler, die sonst vielleicht nie so diesen Fokus kriegen. Und da ist mir eben wieder Chris Nowak mit einem sehr, sehr starken Spiel aufgefallen. War da, wo er gebraucht wurde, hat seine Linebacker-Kollegen angeleitet. Mit Florian Zerniden war das ein herrliches Zusammenspiel, was das Korrigieren in irgendwelchen Formationen angibt, wenn es mal nach dem Spielzug irgendwie was zu klären gab. Und natürlich eben diese Fumble-Recovery. Also, wie gesagt, mein MVP, Chris Nowak.
Okay. Wenn ich Captain, also Captains Obvious nehmen darf, weil Justin Miller hat.
Obvious ist immer die Mehrzahl. Das ist komplett richtig.
Die Mehrzahl.
Steht in jedem Dictionary so.
Ja. Möchte ich trotzdem auf jeden Fall nochmal erwähnen, die Leistung von Justin Miller, von unserem Quarterback, der einfach bei diesem Sauwetter die Regen, der Ball ist nass, keine Ahnung, die regnet ins Auge oder so. Und er hat 74% seiner Bälle angebracht, über 300 Yard geworfen und 6 Touchdowns erworfen. Und seine längste Bombe war 36 Yard. Das ist ein abnormal gutes Spiel. Aber dann möchte ich auch nochmal eine Ehrung dann einfach aussprechen an Devonny Weed. Der hat mir echt gefallen. Der war immer da, wenn es nötig war. Hat 6 Tackles verbuchen können und 5 Assists. Ja, den müssen die Receiver der Gegner auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Also, der Bonnie Reed ist es bei dir.
Ja.
Dann haben wir doch das. Und damit haben wir doch auch das letzte Spiel hinter uns gebracht. Und damit würde ich sagen, wird es Zeit, nach vorne zu schauen. Am kommenden Wochenende, am 7.6., steht um 16 Uhr Hildesheim im heimischen Steierstadion auf dem Plan, auf dem Feld gegen unsere Dresden Monarchs. Und damit wir euch mal wieder ein bisschen Einblick auch vom Gegnerteam verschaffen können, haben wir uns den Tight End Matti Probst vors Mikrofon geholt.
So, und da ist er, unser heutiger Gast. Heute haben wir uns einen Spieler von den Hildesheim Invaders rangeholt, wie wir letztes Jahr das auch schon mal gemacht hatten. Und zwar Matti Probst. Hallo, grüß dich.
Ja, moin. Freut mich, hier zu sein.
Freut uns, dass du die Zeit gefunden hast, hier mal ein bisschen über dich und über die Hildesheimer zu reden. Bevor wir da aber tiefer reingehen, stell dich doch einfach den Leuten mal selber vor.
Ja, ich bin Matti, ich bin 23 Jahre alt und ich spiele jetzt, glaube ich, so mein viertes Herrenjahr bei den Hildesheim Invaders und davor auch schon in der Jugend. Und ich freue mich, hier zu sein und mal ein bisschen über unser Matchup auch diese Woche dann zu quatschen. Ja.
Wir haben rausgefunden, dass du mit Flag Football angefangen hast. Und zwar an sich, du bist schon immer in Hildesheim, richtig?
Ja, ich bin hier aufgewachsen in der Nähe von Hildesheim, in einem kleinen Dorf. Mein Vater hat früher schon 20 Jahre bei den Invaders gespielt in der Herren. Und dann war das für mich halt irgendwann auch der Weg nach dem Fußball dann mal. Und dann habe ich, glaube ich, mit 14 bei den Flag Invaders angefangen und dann mich stetig durch die Jugendteams hochgearbeitet bis ins Herrenteam jetzt. Und dann sozusagen den Aufstieg von GFL 2 in GFL 1 mitgemacht und dann letztes Jahr auch den Erfolg im Halbfinale.
Ja, das klingt, als wäre da ein Papa ganz besonders stolz wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, wir sind da beide nicht so, dass wir da viel drüber reden, aber ich glaube, man in so manchen Momenten merkt man das dann schon manchmal an und das ist schon ein gutes Gefühl auch dann immer auf jeden Fall.
Das war ja sicherlich auch ein relativ steiler Aufstieg. Ne? Du bist 21 aus dem Jugendteam hochgekommen. 22 seid ihr ja dann, glaube ich, in der Saison auch aufgestiegen in die GFL.
22 sind wir, ist Paderborn aufgestiegen und wir sind dann 23 aufgestiegen.
Hm. Na gut, aber trotzdem war ja ne, Jugend, dann Herren und dann das nächste Jahr gleich mal Aufstieg. Das waren ja sicherlich auch, sagen wir mal, was das Tempo des Spiels angeht, ganz große Schritte erstmal. Bist du da gut hinterhergekommen für deine Verhältnisse oder hattest du da erstmal noch ordentlich zu tun?
Ja, also man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe körperlich ganz gute Voraussetzungen gehabt, schon mit 19, damals, als ich dann in die Herren gekommen bin. Und das war dann erstmal vom Körper her zumindest nicht das große Problem. Natürlich war das dann vom Tempo alles noch ein bisschen anders, wenn man dann das eine Jahr gegen, 16-Jährige gespielt hat und dann auch das im nächsten Jahr auf einmal gegen Leute, die im College gezockt haben. So, das war dann schon natürlich ein großer Unterschied, aber ich glaube, wir haben da durch die Coaches und auch allgemein alle Spieler einen guten Switch hingekriegt, alle. Und ich glaube, wir kriegen das hier jedes Jahr gut hin, die Jugendspieler gut ans Tempo zu gewöhnen, die hochkommen.
Ja, no front, aber wir sehen dich ja hier in der Kamera, aber wie, du hast ja gesagt, du bist 23. Ich finde, du siehst älter, aber das mit 23 sah ich, glaube ich, aus wie ein Milchbubi.
Ja, ich sag immer, ich habe von meinen Eltern die besten Kartoffeln gekriegt im Lande. Ja. Das ist so ein kleiner Insider bei uns in der Mannschaft geworden. Und dadurch, dass ich auch dann halt schon früh angefangen habe mit Krafttraining und allem drum und dran, ging das sehr schnell nach oben mit den Kilos und allen.
Ja, du hast uns ja gerade schon, bevor wir hier gestartet haben, erzählt, du hast ja das Glück, quasi ein eigenes Gym vor der Tür bei deinem Onkel im, ja, gelinde gesagt, Kuhstall zu haben, so ungefähr. Ja. Also da waren früh die Wurzeln gelegt für gute Kräfte.
Ja, auf jeden Fall. Mein Onkel war halt auch schon immer sehr fitnessinteressiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er richtig mal so Powerlifting oder sowas gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber der hat sich vor, ich glaube sogar noch vor Corona irgendwann in 2015 oder so halt im ehemaligen Schweinestall war es, glaube ich, sogar, ein eigenes Gym dann aufgebaut mit, keine Ahnung, mittlerweile sind es, glaube ich, so 20 Geräte und die eine oder andere Gewichtsscheibe. Und wenn man da dann halt als Jugendlicher einfach jeden Tag kommen kann, wann man will, ob es 2 Uhr nachts ist oder hast du nicht gesehen und mit dem Fahrrad dahin fahren kannst, ist das natürlich schon sehr von Vorteil, wenn man das vor der Haustür hat, sage ich mal.
Aber der Geruch ist im Sommer ja ähnlich, Schweinestall oder Gym, das ist immer kaum zu unterscheiden.
Ja, ich habe da keine Probleme mit, also von daher, das ist, da gewöhnt man sich schnell dran. Und dadurch, dass das ja auch schon ein bisschen ein paar Jahre her ist mit dem Schweinestall, ist das auch alles ganz okay.
Naja, und was wir zu guter Letzt natürlich nicht vergessen dürfen, seit 23 bist du auch in der Herren-Nationalmannschaft.
Ja, das kam auch dazu. Da war ja dann, ich glaube, 2023 im März oder so, war ja so ein Tryout für ein paar Spieler in Frankfurt. Da habe ich dann anscheinend bei der Combine ein paar gute Werte hingelegt. Und da habe ich das ja auch unser jetziger Headcoach Gerrit Meister auch schon damals O-Line-Trainer bei uns in Hildesheim war, hat der bestimmt auch nochmal ein gutes Wort für mich eingelegt. Und dann hat man sozusagen den Sprung auch relativ schnell geschafft. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Erfahrung. Ich meine, von Dresden sind ja auch einige Spieler dabei. Und da lernt man auf jeden Fall auch noch einiges, vor allem als junger Spieler auch.
Weil du es gerade sagst, ne? Genau, ich glaube 10 oder 11 Spieler waren jetzt zu diesem Ostercamp im April. Gibt es denn da schon intern Neuigkeiten? Weil das Turnier geht ja, wann geht es weiter? Im September oder August?
Das Turnier ist sogar erst nach dem German Bowl, also im Oktober. Aber man muss natürlich immer sagen, so, ne, es passieren halt durch die Season sehr viele Verletzungen bei jedem und das ist halt auch normal. Und dann muss man halt dadurch, kommt das dann auch immer drauf an, so, wer ist noch fit nach der Saison, wer kann noch weiterspielen und natürlich dann halt auch die Leistung in der Saison. Ich meine, Camp ist immer so ein bisschen, das Ostercamp ist halt erstmal so zu sehen, wer kann noch mithalten und dann kommt es halt sowieso auf die Saison dann bei jedem jeweiligen Verein an und dann sehen wir im Oktober weiter, wie es da läuft.
Und ich sehe hier auch quasi in deiner Vita, dass du hast erst Running Back gespielt und zwar bis 2023. Und danach wurdest du auf die Tight-End-Position gestellt. Wie kam es denn dazu? Beziehungsweise ist das schwer, sich da irgendwie schnell umzustellen?
Ja, also in der Jugend wurde ich halt vor... Okay, man kann auch jetzt ganz früh anfangen. Dann habe ich beim Flag Football sowieso auch erstmal noch O-Line gespielt. Und ich glaube, bis in der B-Jugend auch O-Line gespielt. Und dann habe ich halt in der A-Jugend, dadurch, dass ich dann halt nicht mehr so massig war, sage ich mal, für O-Line, wurde ich dann halt auf Running Back und vor allem halt Fullback gestellt. Weil ich halt das Blocken dann durch die paar Jahre als O-Liner schon ganz gut konnte. Und mit der Position bin ich dann auch erstmal in die Herren gekommen als Running Back, Fullback. Aber dadurch, dass ich halt auch ein bisschen größer bin mit 1,89, ist das, glaube ich, jetzt nicht der kleinste Running Back in der Liga. Und deshalb hat unser Coach dann halt auch mich so ein bisschen ein bisschen Schweizer Taschenmesser hier und da mal eingesetzt auf Tight End, Fullback, Running Back auch mal oder Slot Receiver, also mittlerweile spiele ich da schon sehr viele verschiedene Positionen im Spiel.
Und weißt du, also für was hat dich die Herren-Nazio dann gescoutet?
Bei der Herren-Nazio bin ich tatsächlich als reiner Tight End da. Da bin ich dann halt, weil die haben ja mit Leon Helm und Patrick Pötsch sind da ja wirklich zwei gute Veteranen auf Fullback und da, die sind da schon gut aufgestellt in der Nazio. Und dann bin ich da auf jeden Fall als Tight End.
Und jetzt, ne, wie ist es so, als Running Back ist ja eher Ball in die Hand, rein und rum ins Gewühle. Als Tight End hast du ja die Variante, entweder du bist als Passempfänger oder dann doch eher als Blocking Tight End unterwegs. Wo siehst du dich da so? Eher als Empfänger oder als Blocker?
Ich würde schon sagen, dass ich so ein guter Allrounder bin, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt früh immer sehr viel mit Blocken zu tun hatte in meiner Karriere, würde ich schon sagen, dass das so meine Stärke ist. Aber man könnte jetzt auch davon ausgehen, dadurch, dass ich früher beim Fußball Torwart war, dass ich auch ein bisschen die Hände zum Fangen habe. Also ich würde schon sagen, ich bringe da so eine gute Mischung von beidem mit auf jeden Fall.
Das glaube ich gerne, ja. Man sieht es auch an deinen Overall-Stats. Ich habe mal versucht, die ein bisschen so zusammenzuschreiben. Insgesamt sind es ja 20 Touchdowns und fast 1000, Mathe ist ein Arschloch, hätte ich mal vorher zusammengerechnet, jedes Mal dasselbe, fast 1300 Yards. Also ja, da geht schon einiges, denke ich mal.
Ja, also es läuft schon ganz gut die letzten Jahre und wir hatten ja auch wirklich sehr viel Erfolg dann vor allem 2023 mit der 10-0er-Saison in der GFL 2 und dann auch letztes Jahr verlief ja auch als Aufsteiger sehr gut direkt. Also wir haben da schon eine erfolgreiche Truppe zusammen und da kriegen wir dann auch die individuellen Stats auf jeden Fall mit.
Wobei ich finde, dass die Overall-Stats eigentlich ziemlich dünne sind dafür, dass du seit 1983 im Roster der Hildesheim Invaders bist. Was ist denn ja da los? Irgendwo auf eurer Homepage steht das?
Das ist irgendein Joke, der sich irgendwer überlegt hat. Kann ich leider auch nicht viel zu sagen. Ich meine, ich war da noch 20 Jahre nicht auf der Welt tatsächlich. Also da muss irgendwer sich Spaß erlaubt haben, aber wie das zustande gekommen ist, kann ich leider auch nicht sagen.
Vielleicht wurden dir die 20 Jahre von deinem Vater angerechnet.
Ah.
So könnte man das auch rechnen, aber der war tatsächlich auch noch nicht so früh Mitglied, aber
das ist auf jeden Fall interessant. Also wer mal gucken mag, schaut euch mal das Roster von den Hildesheim Invaders an und sucht dort mal Matti Probst raus. Da steht dabei, er ist im Invader seit 1983. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es das Team überhaupt so lange? Ich habe gar nicht nachgeguckt, seit wann es die
Hildesheim Invaders. 1983 ist tatsächlich das Gründungsjahr. Also.
Also du bist seit immer dabei. Herzlichen Glückwunsch, das ist wunderbar.
Wenn es danach geht, bin ich schon immer dabei, ja.
Ja.
Wisst ihr, Markus, da fällt mir ein, ob mittlerweile Roman Motzkus in der Adler Hall of Fame ist.
Nee, ich glaube, das haben die immer noch nie gemacht. Ja, das ist aber auch sicherlich gut. In der freien Wirtschaft suchen die Arbeitnehmer ja immer Leute mit jungem Blut, aber vieler Berufserfahrung. Ich glaube, das könntest du in dem Fall natürlich mit anbringen.
Mehr Berufserfahrung als Lebensjahr ist bestimmt ganz gut, ja.
Ja, das ist richtig. Du hattest ja gerade auch schon gesagt, letztes Jahr war ja auch recht erfolgreich. Ne? Seid ihr bis ins Halbfinale gekommen. Habt euch da schon mal unser schönes neues Stadion angucken dürfen, wie am Wochenende jetzt. Wie sind denn so die Ziele für dieses Jahr, die ihr euch so gesteckt habt?
Ja, klar. Also dadurch, dass wir letztes Jahr direkt die Playoffs als Aufsteiger erreicht haben, ist das natürlich das Minimumziel und auch, glaube ich, auch so die Erwartung von außen auch an uns. Mhm. Wir sagen einfach, wir wollen jedes Spiel gewinnen, das wir spielen, egal wer da steht. Und dann, was am Ende bei rauskommt, ist dann halt der Erfolg so. Und ja, natürlich, für mich wäre Playoffs zu Hause ein super Erfolg. Und dann natürlich auch das Erreichen des Durham Bowls. Aber das ist halt erstmal halt jedes Spiel einfach gewinnen und dann sehen wir auf jeden Fall weiter, wie das dann so läuft.
Ja, das stimmt. Das ist, ich glaube, in meinem Ranking, wir haben so eine kleine Tipprunde im Fankreis. Ich glaube, da habe ich euch auf die 3 im Norden gesetzt. Da würde es jetzt für Playoffs zu Hause nie reichen, aber auf jeden Fall ein ordentliches Wörtchen mitzureden in den Playoffs, das traue ich euch auf jeden Fall zu. Auf 3 oder ja. Die Rebels auf 3? Keine Ahnung.
Ja. Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes und dann wird schon was Gutes bei rumkommen am Ende der Saison.
Das auf jeden Fall. Jetzt ist ja auch, wir hatten ja schon mal das Vergnügen miteinander gleich zu Saisonbeginn. Da war ja so die erste Halbzeit mehr oder minder ein offener Schlagabtausch. Es ging so ein bisschen hin und her. Ihr wart vorne, wir waren vorne. Danach, ich will jetzt nicht sagen, war die Luft raus bei euch, aber es ging auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so viel zusammen. Jetzt so im Nachhinein, was denkst du? Woran hat es hier gelegen?
Ich würde einfach sagen, ihr habt da in der Halbzeit auf jeden Fall die richtigen Adjustments getroffen. Ich glaube, da muss man einfach der Erfahrung eurer Coaches und Spieler dann einfach Lob anrechnen, dass ihr dann einfach die richtigen Schlüsse aus der ersten Halbzeit gezogen habt und uns dann einfach so ziemlich kalt gestellt habt in der zweiten Halbzeit. Weil offensiv muss man ja sagen, ich glaube, wir haben gar nicht mehr gescored dann und allgemein war da nicht mehr viel los und da habt ihr auf jeden Fall dann, ja, wie gesagt, die richtigen Adjustments getroffen auf jeden Fall.
Und eure bisherigen Saisonspiele, ja, wie wir es gerade hatten, gegen uns, dann habt ihr gegen Straubing sehr, sehr deutlich gewonnen und gegen Kiel ein knappes Herzschlagfinale. Ich habe das Spiel jetzt nie gesehen und einige der Zuhörer bestimmt auch nie. Kannst du uns darüber, über das Spiel mal was erzählen? Weil das sieht ja echt, sah echt knapp aus. Ich habe so ein paar Highlights gesehen.
Ja, wir haben, glaube ich, relativ schnell gestartet. Ich glaube, die ersten beiden Drives haben wir beide gescored. Dann stand es 14-0. Ich weiß gar nicht, wie die dann wieder aufs Board gekommen sind. Ich glaube, das war dann einfach Passing-Touchdown oder so. Und dann stand es zur Halbzeit erstmal 14-7. Und dann haben wir halt direkt im ersten Drive, haben wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gefumbled. Dann haben wir noch einen Pick-6 geworfen und dann haben wir halt Kiel so ein bisschen ins Spiel zurückgelassen. Und ja, dann war es halt so ein bisschen wie in der ersten Halbzeit gegen Dresden, so ein kleiner offener Schlagabtausch. So, wir haben gescored, Kiel hat wieder gescored und dann ging das halt so ein bisschen hin und her. Und dann mussten wir halt im letzten Drive im Spiel halt nochmal das Feld runtermarschieren und dann halt den entscheidenden Touchdown machen. Das haben wir dann zum Glück hingekriegt und dann stand halt dieses 30-28 da, was natürlich für uns am Ende glücklich ausgeht, aber natürlich hat man vorm Spiel höhere Erwartungen gehabt, aber ein Sieg ist natürlich ein Sieg und das nimmt man dann halt immer mit.
Das war, hatten wir ja auch in Kiel, wir waren ja völlig fast geschockt, als wir tatsächlich mit einem Rückstand in die Pause gegangen sind bei Kiel. Auch ähnlich wie ihr, ne? Wir hatten auch die Fumbleritis ausgepackt und ich weiß gar nicht, bestimmt 3 oder 4 Mal den Ball fallen lassen dort. Das war alles ein bisschen schwierig. Und dabei hatten wir gar nicht typisches Kieler Wetter, wo es immer geregnet hat. Also von daher, naja, aber auch solche Spiele muss man am Ende dann eben gewinnen, wenn man oben mitspielen will. Das hat sich ja hier gezeigt, dass ihr da auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen könnt. Das sollte auch für uns eben ja ein wichtiger Augenmerk sein für das kommende Spiel jetzt am Samstag zu Hause gegen euch. Jetzt hatte Dresden ja das Wochenende eine Bye-Week. Ihr wart dran, ihr durftet spielen, wie gerade schon erwähnt. Wie ist das so persönlich für dich? Da gibt es ja geteilte Meinungen. Der eine mag das so gerne, um mal zwischendurch eine Pause zu haben. Der andere will lieber, was weiß ich, 5, 6 Spiele hintereinander. Wie ist so dein persönliches Empfinden?
Also ich muss ehrlich sagen, ich komme eigentlich mit Recovery immer ganz gut zurecht. Gibt ja heutzutage modernste Techniken, wie man da sich schnell wieder auf die Beine bringt nach so einem harten Spiel. Und ich finde es eigentlich immer ganz angenehm, wenn man eher mal erstmal so ein paar Spiele am Stück hat, um wieder so in Rhythmus zu kommen nach so einem halben Jahr Pause, dann die Winterpause. Und dann vielleicht mal so, vielleicht auch mal 2, 3 Wochen am Stück einfach Bye-Weeks zu haben, damit man nochmal Kraft für den Rest der Saison kriegt und dann halt auch gestärkt in die Playoffs reingeht. Also ich finde das eigentlich immer ganz angenehm, wenn man erstmal so in so einem Rhythmus bleibt und vor allem erstmal in so einen Rhythmus kommt am Anfang der Saison.
Aber das interessiert mich mal kurz. Also ich bin jetzt nie wirklich ein Athlet, aber bei mir ist Recovery Elotrans, dass ich am nächsten Tag keinen Kater habe. Was sind denn Sachen, die du machst, um nach einem harten Spiel irgendwie für die nächste Woche wieder fit zu sein? Was gibt's denn da so für Techniken?
Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr diese Recovery Boots zugelegt. Ich weiß nicht, ob die schon so jeder kennt, wo man sich dann halt so nach dem Training oder nach dem Spiel reinlegen kann und dann sozusagen durch diese Luft kann man so eine Lymphdrainage bekommt, damit das Laktat halt schneller aus dem Knochen oder aus den Muskeln rausgeht. Und ich finde, das hilft schon sehr viel so während so einer langen Saison dann auf jeden Fall. Und halt einfach viel, ja, wie du schon gesagt hast, Elektrolyte ist natürlich ein ganz großes Ding. Und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin mittlerweile.
Und die dicken Kartoffeln von aus deinem Dorf?
Die kommen auch noch dazu, ja.
Sehr schön, die Geheimwaffe. Schön Kartoffelsuppe, damit es besser reingeht.
So, genau.
Jetzt habt ihr euch ja auf Coaches-Position nochmal etwas verstärkt, würde ich bald sagen. Shuan Vater ist ja jetzt zu eurem Team dazugestoßen. Du bist zwar in der Offense, aber hat das trotzdem irgendwie Einfluss für dich? Weil er ist ja als Assistant Defense Coordinator, glaube ich, jetzt gelistet bei euch. Bewirkt das irgendwas, alleine diese große Persönlichkeit schon dabei zu haben?
Ich glaube, er bringt einfach viel Knowledge ins Team rein und ich glaube, er ist so ein bisschen so auf Linebacker fokussiert bei uns jetzt mittlerweile und ich glaube, er kann da halt dadurch, dass wir da auch ein paar jüngere Spieler haben, schon noch sehr viel Hilfestellung geben und auch im Training sehr viel den Jungs weiterbringen und alles. Und ich glaube, er sieht halt auch im Spiel dann so, wenn wir mit der Offense vielleicht was strugglen, sieht er vielleicht auch mal so ein paar Lücken in der gegnerischen Defense, die wir dann vielleicht nicht so schnell sehen, weil wir halt immer schnell was callen müssen. Und ich glaube, das allein bringt schon sehr viel. Und ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen so, was er so, er ist einfach so eine Persönlichkeit natürlich. So, dass, so eine Ausstrahlung, die dich schon ein bisschen allein, weiß ich nicht, noch mehr motiviert oder dich so ein bisschen einfach weiterbringt auf jeden Fall. Also ist schon nicht schlecht, dass wir den jetzt noch so dazu bekommen haben. Und ich glaube, das wird auch noch über die Saison noch gut uns weiterbringen.
Ja, ich denke, so einen Schuhan fatal im Team zu haben und dann auch noch als zusätzliche Verstärkung, die gar nicht geplant war, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist ein sehr erfahrener Coach, GFL, ELF. Nazio Head Coach, zuletzt war bei den Hamburg Sea Devils gewesen und jetzt wieder zurück. Also da kommt einiges an, ja, wie du sagst, Knowledge mit rein. Aber mal neben den Trainern oder dem Trainer gibt es ja noch ein paar, ja, wie sagen wir, Player to watch. Euer Quarterback Nelson Hughes, der ist ja nun mittlerweile auch ein, ja, bei euch erfahrener, gern gesehener Spieler. Wie ist es denn, unter ihm zu spielen als, ja, Tight End?
Er ist ein super Typ, also ich verstehe mich super mit ihm. Er ist wie, weiß ich nicht, beim Football sagt man ja wieder immer so, dass man so ein Bruder mit einem ist. Und ich finde, er ist einfach eine super Persönlichkeit, mit der beeft nicht rum. Oder sagt mal, wenn irgendwer eine schlechte Route gelaufen ist, dann ist er nicht am Rumbitchen wie vielleicht andere Quarterbacks mal. Der ist einfach immer gechillt und ist gut drauf und sagt einem, was man besser machen soll oder was man vielleicht einfach verbessern kann oder wo er gerne die Route genau hätte. Und der ist einfach ein super Typ und ich freue mich einfach, mit ihm zusammenspielen zu können. Und er ist auf jeden Fall unser Leader, auf jeden Fall in der Offense. Und er ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Großteil von unserem Erfolg hängt auf jeden Fall auch von ihm ab. Also ich kann mir keinen besseren Quarterback vorstellen, als mit ihm zusammenzuspielen. Also.
Jetzt ist ja auch, wenn ich mal seine Stats angucke, er hat jetzt in den 3 Spielen knapp über 700 Yards erworfen, davon alleine 370 gegen Kiel, also fast die Hälfte davon in einem Spiel. Ist er einfach offensiv bei euch? Hat er noch irgendwas geklickt, dass es jetzt besser funktioniert? Oder wie erklärst du dir das?
Ich würde einfach tatsächlich da Kiel den Respekt aussprechen, dass die unser Run-Game einfach sehr gut gestoppt haben, dieses Spiel. Mhm. Ich glaube, da hatten wir nicht so einen Erfolg, außer dass Nelson halt einfach dann teilweise nochmal einen Sack gebrochen hat und noch irgendwie für 20 Yards manchmal gelaufen ist. Also ich glaube, das war einfach so der springende Punkt, dass wir uns dann einfach mehr aufs Passspiel fokussieren mussten als aufs Laufspiel.
Okay, ja, und aus Sex sich nochmal rauswinden, das kann er halt auch gut. Er ist ein echt sehr wendiger und athletischer Quarterback. Also auf jeden Fall ein bisschen so eine Dual-Threat-Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Also er sieht manchmal nicht so schnell aus, aber er kann einem schon noch sehr gut davonrennen, auf jeden Fall.
Mhm. Na, das hatten wir ja auch im Hinspiel gesehen, euer erster Touchdown. Da ist er ja auch einfach zack, zack durch die Lücken in der Mitte gesprungen und stand in unserer Endzone. Das ist auch so ein Punkt. Was sind jetzt so deine persönlichen Keys to Win gegen Dresden?
Wir müssen einfach tatsächlich die Lücken ausnutzen, die wenigen Lücken eigentlich, die eure Defense uns zur Verfügung stellt, die müssen wir ausnutzen in der Offense. Vielleicht noch ein bisschen besser als im Hinspiel und dann einfach auch vor allem in der zweiten Halbzeit einfach damit weitermachen und einfach dann halt auch unseren Football spielen weiterhin und dann halt nicht in der zweiten Halbzeit uns sozusagen den Defense-Football, den Dresden-Spiel uns aufbinden lassen und dann halt einfach weiter scoren vor allem. Das ist, glaube ich, der Key to Victory. Und halt auf jeden Fall auch wieder, ich mag Laufspiel, ich mag es zu blocken und ich glaube, das wird auch wieder ein großer Punkt gegen Dresden werden.
Ja, ich denke, euer Running Back, oh Gott, Jeremy Kwanzambi-Beni?
Kwanzambi-Beni,
ja.
Alter, habt ihr für den Spitznamen?
Wir nennen ihn einfach Jeremy immer. Also.
Ah ja, okay, gut.
Immer beim vollen Namen, während des Spiels.
Ist einfach, ist am einfachsten bei dem Namen, muss ich leider so sagen.
Ja, ne, der hat ja jetzt halt auch in den ersten 3 Spielen schon 5 Touchdowns eingesackt. Auf den sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Und ich meine, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Run-Game ist bei uns noch so ein bisschen, also das zu verteidigen, noch so eine Sache, die D-Line, ich glaube, ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall.
Ja, wir haben halt das was ist das Problem, aber einer Defense-Liner, der aus England zu uns gekommen ist, jetzt habe ich den Namen gleich gar nicht auf dem Schirm, der ist zwar 3 Kühlschränke groß, ist aber dementsprechend auch manchmal ein bisschen schwerfällig, was eben ja dann den ein oder anderen Zugriff leider etwas schwerer macht oder beziehungsweise dem Gegner einfacher macht, so rum. Und dadurch ja eben leider auch Lücken entstehen können. Aber das letzte Spiel von uns gegen Berlin, da hat sich schon gezeigt, da wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Es ist noch nie ganz abgestellt. Die Mitte ist leider manchmal immer noch ein kleines Problem. Aber ja, ich denke mal, da ist bewusst in der Defense, woran gearbeitet werden muss bei uns.
Ange Michael Steven Malen.
Du sagst es, genau den meinte ich.
Immer leichter die Namen.
ihr habt ja auch in der Defense noch, also als Defense Back, einen ziemlichen ja, Eiergeier, wurde es mal in einem anderen Podcast genannt. So ein Ballhawk mit in 3 Spielen 3 Interceptions. Das, Chauncey Moore, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Der ist auf jeden Fall auch brandgefährlich für unsere Offense-Pass-Spiel. Da muss man aufpassen. Gerade Tyler Hudson, der ja nur offensichtlich das große Target von Justin Miller ist, die werden da sicherlich miteinander ihre Freude haben, die beiden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, Chauncey ist ein super Typ. Ich meine, wir haben ihn aus der CFL, glaube ich, geholt. Also der hat einfach viel Talent und das ist ein super Athlet auch. Also der hat diese, wie nennt man es immer, das so ein Feeling für den Ball einfach im Spiel. Und das hat er halt in Kiel vor allem gezeigt mit 2 Interceptions. Und also das ist einfach ein Difference-Maker in der Defense für uns auf jeden Fall. Das war eine sehr gute Verpflichtung für dieses Jahr auf jeden Fall.
Ja, da würde ich einfach mal die zwei Key-Matchups vielleicht festmachen, also so für mich zumindest. Die D-Line der Dresdner gegen euren Running Back oder gegen euer Laufspiel an sich. Und Chauncey gegen Tyler Hudson, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob die vielleicht überhaupt großartig zusammentreffen, ob es da jetzt eine Mannverteidigung gibt oder wie auch immer, werden wir dann sehen. Aber das könnte spannend werden auf jeden Fall.
Jetzt mit dem Spiel am Wochenende, ne, kommt ihr ja nur zum zweiten Mal in unser neues Stadion. Letztes Jahr wart ihr ja zum Halbfinale dann im neuen Stadion. Da war ja, ich glaube, sogar auch fast ausverkauft. Oder war da noch ausverkauft? Keine Ahnung.
Nee, ganz.
Wie schätzt du jetzt so diesen Impact der Kulisse ein? Ich sag mal so, es wird ja jetzt wahrscheinlich nie nochmal ausverkauft. Wir werden sicherlich trotzdem eine gut gefüllte Hütte kriegen, aber wahrscheinlich nie an die Zuschauerzahl vom letzten Mal ran. Beeinflusst dich das in deinem Spiel, wenn du vor so, sagen wir mal, fast 10.000 spielst oder wenn du jetzt eher vor 2.000, 3.000 spielst?
Also die Zuschaueranzahl an sich interessiert mich eigentlich nicht, ob da jetzt 10 Leute sitzen oder 10.000. Das ändert nichts an meiner Einstellung für das Spiel. Ich glaube, der größte Impact ist einfach dann die Lautstärke auf dem Feld, was dann halt die Kommunikation zwischen Spielern so beeinflusst. Ich glaube, das ist so dann halt der größte Unterschied, den das macht. Und das hat man halt auch einfach direkt im Halbfinale letztes Jahr gemerkt, was das, also eure Fans können da wirklich sehr, sehr viel Lautstärke mitbringen und da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir da mit der Kommunikation aufpassen und dass dann halt jeder weiß, was er zu tun hat und nicht irgendwer auf einmal eine Nachricht nicht mitgekriegt hat oder sonst irgendwas. Also da müssen wir auf jeden Fall, das wird glaube ich auch sehr ausschlaggebend dann für das Matchup.
Na, das ist wahr. Also, liebe Fans da draußen, ihr habt es wieder gehört. Matti mag's laut. Wir geben ihm laut.
Das klingt wie so eine Kindersendung irgendwie. Matti mag's laut.
Heute stellen wir euch das Schlagzeug vor. Ja, sehr schön. Bevor wir jetzt hier aber zum finalen Ende kommen, wir machen immer noch ein kleines Tippspiel mit unseren Gästen. So ein ganz einfaches Plus-Minus aus Sicht der Dresden Monarchs. Damit du hier nie ins kalte Wasser springen musst, würde ich mal starten, da ich letzte Woche mit unserem Gast Jonas Schultes jeweils gleich war, weil wir waren beide 4 weg vom eigentlichen Ergebnis. Gucken wir mal, wo es hingeht. Ne? Das Hinspiel war ja doch recht deutlich, ich glaube mit plus, wirklich, ich sollte aufhören zu rechnen, plus 3.
Sollst du mal anfangen mit rechnen?
Ja, ich sollte mal anfangen mit rechnen. Das wäre vielleicht auch nie verkehrt. Es war plus 28. Danke für die kurze Unterbrechung. Plus 28.
47-19 oder so irgendwie?
Genau, 47-19. Ihr habt ja jetzt gezeigt, dass ihr zum einen auch stark scoren könnt, aber auch stark zurückkommen könnt. Deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass das Rückspiel ganz so deutlich wird, aber dennoch wird Dresden am Ende die Oberhand haben und mit, naja, ich sag mal, plus 13 vom Feld gehen.
Okay. Dann mache ich mal weiter. Also, naja, ich stehe da jetzt 2-1. Knappen Sieg gegen Kiel, das habt ihr euch anders vorgestellt, gegen Straubing, aber bei einem Touchdown gehalten, auch eine starke Nummer. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich uns einschätze, weil das war jetzt die Berlin Rebels, haben wir ja, den haben wir gut auf die Nase gegeben. Wiederum haben die davor auch zu null gespielt, allerdings gegen Potsdam. Also es ist auch noch schwer, die Rebels zu greifen, wie wir das einsortieren können. Deswegen hänge ich mich vielleicht auch einfach an unserem Spiel auf, was wir schon hatten, und ich gehe, ich weiß nicht, ich sag mal plus 21.
So. Soll ich jetzt einfach meine Meinung?
Madi, dann genau, hau du mal raus. Das wird dir bestimmt nie gefallen hier, was du hier hörst.
Ach du, ich bin da schmerz befreit. Also ich muss natürlich auf uns setzen, ganz klar, und ich würde tatsächlich auch darauf wetten, dass das vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie in Kiel wird und dass wir am Ende mit 3 Punkten gewinnen. Also plus 3 für Hildesheim, würde ich sagen.
Mhm. Boah, so ein Herzschlagspiel.
Na, und der Erik ist nicht da, der es nicht gucken kann.
Sowas tragisch, Oni. Ich muss an dem Wochenende meinen Elotrans nehmen, ich bin auf dem Festival. Da kann ich leider nicht.
Muss auch mal sein.
Ja. Ich werde dir dann, Erik, ich werde dir Stimmen nach dem Spiel einheimsen, wenn du wie gegen Leipzig viel zu hoch getippt hast und sich die Spieler dann drüber erfreuen werden. Ja. Wo wir das Testspiel gegen die Leipzig Lions hatten, hatte der Erik, glaube ich, ein plus 28 in den Raum geworfen. Und das ist natürlich nicht ganz so deutlich ausgegangen. Am Ende durfte sich die ein oder andere Spitze auf dem Feld von den Leipzig Lions anhören.
Ja, gegen Zweitligisten kann man das schon mal tippen.
Ja.
So richtig, ja.
Wunderbar. Gut, Matti, damit soll es für heute gewesen sein. Wir freuen uns auf kommenden Samstag, euch dann 16 Uhr auf dem Spielfeld zu sehen. Und ja, mal gucken, wo die Reise uns noch hinführt. Vielleicht sieht man sich am Ende ja sogar noch ein drittes Mal in dieser Saison. Das wäre natürlich auch wieder schön.
Ich glaube, wir können da auf jeden Fall mit den Playoffs nochmal ein kleines Wörtchen mitreden, da auf jeden Fall. Und ja, hat mich natürlich gefreut, mit dabei zu sein hier heute.
Ja, vielen Dank. Und dann ja, machen wir uns einfach ein Date aus für die Playoffs. Und dann sehen wir uns da. Danke dir.
Ja, schön.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.